Wir kennen den Fragesatz, wir kennen den Erzählsatz und wir kennen den Befehlssatz. Gott spricht alle diese drei Sätze. Er kann uns Fragen stellen, er kann uns in Frage stellen. Gleich am Anfang der Geschichte der Menschheit fragt er Adam, wo bist du? Seine Fragen können uns zum Denken bringen. Gott spricht aber auch Erzählsätze. Er informiert uns. Er gibt uns das, was wir brauchen an Information zum Leben. Gott spricht aber auch Befehle. Wenn Gott Befehle gibt, dann sind das nicht nur Vorschläge. Dann hat man auf diese Befehle zu achten oder man zahlt den höchsten Preis. Im ersten Petrusbrief haben wir verschiedene Satzarten. Der Apostel spricht ja im Auftrag unseres Herrn. Und wenn er spricht, spricht Gott zu uns. Da kann es eine Frage geben, da kann es einen Erzählsatz geben, und da hat es auch Befehlsätze. Solche haben wir im letzten Kapitel, bei dem wir stehen geblieben sind. Der Apostel ruft auf, und zwar alle Gläubigen. Und da haben wir hinzuhören. Denn wenn Petrus spricht, dann spricht Gott. Luther hat gesagt, was die Bibel sagt, das sagt Gott. Und wenn Gott spricht, dann haben wir zu hören. Dann haben wir hinzuhören und zu achten auf, was er sagt. Wenn wir das tun, haben wir den größten Gewinn. Wenn wir das nicht tun, haben wir den größten Verlust. Das Wort Gottes scheidet nämlich und schickt uns in die letzten Grenzen und die letzten Gegenden der zwei Richtungen. In Kapitel 5 hatten wir uns gestern Abend den Aufruf an die Ältesten angesehen. Die Ältesten sind die Verantwortlichen in den Gemeinden. Sie sind die höchste Verantwortung in der Gemeinde. Es gibt noch andere Verantwortliche. Das sind die reisenden Verkündiger. Schlatter sagt, wir haben im Neuen Testament nicht Bischöfe, wie wir das heute haben, oder Inspektoren oder Kardinäle und solcher Art, Klerikale, sondern wir haben reisende Verkündiger des Wortes Gottes, die kreuz und quer durch die Lande ziehen und dort den Gemeinden zur Verfügung zu stehen. Und da wird die Gegend nicht aufgeteilt. Jeder darf reisen, wo er will. Und jede Gemeinde darf jeden Reichgottesarbeiter einladen. Oder wenn er vorbeikommt, sowieso darf sie seinen Dienst genießen. Petrus ist ein solcher Diener. Aber nun hat es in den Gemeinden sesshafte leitende Personen. Und diese sind die Lehrer in den Gemeinden und die Verantwortlichen. Und Petrus als überregionaler Verantwortlicher und als persönlicher Vertreter unseres Herrn hat ihnen zuerst etwas zu sagen. Das ist natürlich richtig so. Aber dann hat er ein Wort für jedes Gemeindeglied, für jeden Christen in diesen verschiedenen Gruppen. Ich meine, Sie dürfen sich hier in Hagen als eine große Gemeinde betrachten. Wenn die Wissenschaftler Recht haben. Die Bibelwissenschaftler erzählen uns, dass die durchschnittliche Gemeinde der neutestamentlichen Zeit vielleicht so 50 Personen zählte. Sie sind doch mehr, nicht wahr? Stellen Sie sich vor, die Apostel waren bereit, solchen kleinen Gemeinden zu dienen. Es waren kleinere Gruppen. Es gab größere Gruppen. Aber überall gab es solche Gruppen. Nicht in jeder Gemeinde oder in jeder Gruppe hatte es Älteste. Aber sobald wie möglich sah man danach, dass sie Älteste hatten. Und die waren dann die Verantwortlichen. Wenn es keine Ältesten oder Lehrer gab, dann mussten die Christen unter sich miteinander fertig werden. Aus der Bibel lesen, miteinander beten, einander aufrufen und so weiter. Petrus hat ein Wort an die Leitung, er hat ein Wort an die jüngeren Menschen, er hat ein Wort an alle in den Gemeinden. In Vers 5 richtet er ein Wort an die Jüngeren und sagt, unterordnet euch. Und dann sagt er aber gleich im selben Vers an jeden Christen oder zu jedem Christen, sagt er, unterordnet euch alle. Und dann sagt er weiter, bindet um euch den Sklavenschutz des Dienens, der demütigen Gesinnung. Jeder soll demütig sein und bereit sein, dem anderen zu dienen. Weiter in den Versen 6 und 7 ruft er auf, lasst euch demütigen. Das braucht ein jeder von uns. Wenn wir nicht demütig sind, dann will der Herr dafür sorgen, dass wir demütig sind. Sonst können wir nicht gebraucht werden. Wir müssen uns auf den Herrn verlassen. Der Apostel Paulus braucht das. Er bekommt Offenbarungen, dann muss er leiden, damit er demütig bleibt und sich nicht überhebt. Der Stolz ist ein Gewächs, das wie ein Unkraut in uns alles überwuchern will. Und wir brauchen göttliches Jäten. Wir brauchen diesen Dienst unseres Herrn. Pfarrer Schnepel sagt, Gott ist erbarmungsvoll mit uns. Er lässt uns nicht in unserem Sumpf untergehen, deshalb seine Züchtigung. Das ist ein gnädiges Handeln. Lasst euch demütigen, ruft der Apostel auf. In den Versen 8 und 9 ruft er alle Christen auf, nüchtern zu sein. Nüchtern und zu wachen, beides zu gleicher Zeit. Im Grundtext stehen die parallel zusammen, ohne ein Und. Im Deutschen brauchen wir fast ein Und. Seid nüchtern und seid wachsam. Nüchternheit ist etwas, das wir heute vielleicht mehr denn irgendetwas anderes brauchen. Was heißt nüchtern? Was heißt es, nüchtern zu sein? Nun, wir haben ein sehr schönes Beispiel, oder nicht schön, aber ein klares Beispiel beim Alkohol. Es gibt aber noch andere Dinge, mit denen man sich berauschen kann. Und wenn der Rausch da ist, dann hört das Denken bald auf. Nüchtern muss man sein, wenn man denken muss und will. Aber heute will man nicht mehr denken. Man will einfach mitgerissen werden, getrieben werden. Aber der Mensch ist nun einmal so von Gott gebastelt, dass er nicht handeln kann, wenn er nicht zuerst Information hat. Er muss Information haben, um zu entscheiden. Und er muss entscheiden, bevor er handeln kann. Bevor ich die nächste Bewegung machen kann, muss ich wissen, wie ist der Raum beschaffen, in dem ich mich bewegen will. Ich muss eine Entscheidung treffen, um mich bewegen zu können. Nur begrenzt geht es wie eine Uhr in meinem Leib, in meiner Seele. Als Person bin ich angelegt auf Entscheidung. Aber bevor ich entscheiden kann, muss ich Information haben. Will ich aber Information haben, muss ich fähig sein, Missinformation aufzunehmen. Die Ohren müssen offen sein. Ich darf nicht von anderem einfach berauscht, beseelt sein und mich dann so verhalten wie ein Schlafender oder ein Betrunkener. Ich muss denkfähig sein. Das Christentum hat es mit dem Denken zu tun. Ich finde, es ist mit größter List des Feindes, dass er uns als Gemeinde dazu gebracht hat, zu meinen, Denken wäre etwas Weltliches. Und da ist Denken und Glauben einander gegenübergestellt. Das ist nicht von Gott, das ist von Satan. Professor Dr. Wilder Smith sagt, wer denkt, muss glauben. Ja? So ist es. Und nur ein Denkender kann glauben. Das ist ganz in Ordnung. Sprechen Sie nur. Ja, ich hab's gern. Ja. Nur wer denkt, kann glauben. Nur wer Informationen hat und über diese Informationen Bescheid weiß, das heißt Belege hat, der ist imstande zu vertrauen. Seid nüchtern, ruft Petrus auf. Ein jeder frage sich, ob er denkfähig ist. Was ihn da etwa in Beschlag nimmt, dass er nicht fähig ist, Gottes Willen zu erkennen. Denn wir müssen prüfen. Dieser Wille wird uns nicht einfach so im Empfindungsbereich gemeldet. Wir müssen ihn erfahren mittels Überlegung. Was könnte dem Herrn wohlgefällig sein? Das Zweite, wozu der Apostel aufruft, ist die Wachsamkeit. Wozu muss man wachsam sein? Wenn man nüchtern sein muss, um Information zu bekommen und dann handeln zu können, dann haben wir dort den Anfang. Wenn es sich um die Wachsamkeit handelt, dann denken wir an Gefahr. Und Petrus begründet beide Aufforderungen gleich in diesem Vers. Seid nüchtern, seid wachsam, das heißt, haltet Ausschau, vielleicht ist da Gefahr. Heute sagt man uns, wir sollen überall tolerant sein, überall positiv denken. Wer Gefahr wittert, der wird nicht toleriert. Gegen den wird diskriminiert. Wir wissen aber um Gut und Böse. Hinter diesem allem steht eine asiatische Philosophie, die nicht unterscheidet zwischen Gut und Böse. Alles ist eins. Und diese Philosophie drängt und möchte alles vereinnahmen. Und sie ist in unser christliches Denken hineingesickert. Wir müssen wissen vom Wort Gottes her, dass es Gefahr gibt, dass es einen Feind unserer Seelen gibt, der uns zerstören möchte. Wir müssen fähig sein zu denken, das heißt mit Gottes Wort umgehen können. Und wir müssen wissen um die Gefahr von der Seite des Feindes. Seid nüchtern, seid wachsam, weil euer Widersacher, der Teufel, wie ein brüllender Löwe umhergeht. Der Widersacher, der Teufel, das sind zwei Wörter, die bedeuten das Gleiche. Ich weiß nicht, wer diese Definition in Umlauf gebracht hat, aber es gibt in bibelgläubigen Kreisen allgemein die Auffassung, der Diabolos, der Teufel, wäre ein Durcheinanderbringer. Das ist nicht, was das griechische Wort Diabolos bedeutet. Diabolos bedeutet Widersacher. Diaballo, von dem dieses Wort kommt, besteht aus zwei Wörtern. Dia heißt durch und ballo heißt ich werfe. Und es ist ein Wort, das gebraucht wird vom Speerwerfen oder Projektilenwerfen im Krieg, in der kriegerischen Auseinandersetzung. Und das ist, was der Feind tut. Er wirft uns etwas entgegen. Er ist unser Widersacher. Satan bedeutet dasselbe, kommt vom Hebräischen. Teufel kommt vom Griechischen. Beide bedeuten Gegner, Opponent, Widersacher. Der Teufel ist gegen uns, nicht für uns. Und er will uns verschlingen, er will uns zerstören. Und wollen wir nicht einen unrealistischen Frieden erleben in unserem Leben. Wir müssen wissen, es gibt jemanden, der hinter uns her ist, um uns zu zerstören. Und wie geht er vor? Wissen Sie, wie Löwen vorgehen? Die gehen paarweise vor, das Männchen und das Weibchen. Der eine brüllt und erschrickt das Wild und es läuft weg. Aber auf der anderen Seite lauert der andere Teil des Pärchens und greift ihn an. Der eine Teil schickt ihn in die Gegend des anderen Teils, in die Richtung des anderen Teils. Beides tut Satan zu gleicher Zeit. Er hat viele Dämonen, die ihm zur Verfügung stehen. Und er brüllt laut. Warum? Um uns zu erschrecken, um uns einzuschüchtern, unfähig zu machen, zu handeln, immobil zu machen, uns starr zu machen. Wir brauchen gar nicht zu erschrecken, wenn Satan brüllt. Wir sollten das zum Anlass nehmen, auf unseren Herrn zu schauen. Das Schaf setzt sich nicht mit dem Löwen auseinander, nicht mit dem Bären oder mit dem Wolf. Das macht der Hirte. Wenn der Löwe brüllt oder der Wolf heult oder der Bär sich meldet, dann muss das Schaf zum Hirten schauen. Was machst du jetzt? Ich hab's gehört, sagt der Hirte. Ich werde gleich mit meinem Knüppel mich dran machen. Und ich werde ihn erledigen. Ihr braucht keine Sorge zu haben. Unsere Aufgabe ist, uns keineswegs einschüchtern zu lassen, Widerstand zu leisten, weil unser Herr fähig ist, mit dem Feind fertig zu werden. Wir wollen uns nicht einschüchtern lassen und dann weglaufen und dann wirklich in die Arme des Feindes kommen. Weil euer Widersacher, der Teufel, wie ein brüllender Löwe umhergeht und jemanden, einen Einzelnen sucht, um ihn zu verschlingen. Der Löwe versucht, die Herde auseinanderzusprengen und dann die Einzelnen einzeln anzugreifen. Der Teufel sucht, die Herde zu versprengen, um jemanden, einen Einzelnen zu finden, den er dann verschlingt. Halten wir zusammen, Schulter an Schulter, und lassen wir nicht voneinander. Auch wenn uns der Nächste, den der Herr uns an die Seite gestellt hat, nicht immer ganz angenehm ist. Er duftet dich vielleicht so, wie mein Wunsch es ist, wie meine Nase es gern hätte. Macht nichts. Manche Christen geben einen unangenehmen Geruch. Sie haben sich schon lange nicht gewaschen. Kennen Sie das? Wollen wir täglich zum Herrn gehen und vermeiden, dass wir unangenehmen Duft abgeben für den Bruder? Wollen wir wenigstens versuchen, akzeptabel zu sein? Aber je näher wir miteinander leben, je mehr werden wir erfahren, dass der andere auch ein Sünder ist und er wird erfahren, dass ich ein Sünder bin. Halten wir dennoch zusammen. Jeder von uns ist ein Sünder und ein Fehlerhafter. Jeder von uns hat seine Mängel. Halten wir aber zusammen, Jesu wegen, wegen einander. Lassen wir uns nicht auseinandertreiben, um dann anschließend verschlungen zu werden, 1, 2, 3, einer nach dem anderen. Dem widersteht, wie Jesus es tat. Es steht geschrieben. Wir kommen mit dem Wort Gottes. Wir kommen mit dem Reden unseres Herrn. Sein Wort ist ein Schwert, das fertig werden kann mit jedem. Unser Herr ist jedem unserer Feinde gewachsen. Widerstehen wir in seinem Namen, mit seinem Wort. Und dann muss der Feind fliehen. Jakobus sagt uns dasselbe. Dann läuft er weg. Er ist gar nicht ein solcher Held, wie er sich tut. Dem widersteht fest im Glauben. Was heißt Glauben? Glauben heißt im Blick auf Jesus. Glauben ist nicht ein Wort, das allein stehen kann. Es ist ein Bezugswort. Und wir denken hier an Jesus, auch in Epheser 5. Schild des Glaubens heißt, Verlass auf unseren Herrn. Er wird fertig werden mit unseren Problemen und Feinden. Fest im Glauben an Jesus, im Vertrauen auf ihn, wissend, dass dieselben Leiden sich vollziehen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. In der ganzen Welt gibt es nur eine Gemeinde und die sollte zusammenstehen und sie hat gemeinsame Leiden, gemeinsame Anfechtungen. Wir sind keine Ausnahme. Was wir erleben, erlebt jeder Christ überall in der Welt. Tun wir uns nicht so wichtig und bemitleiden wir uns selbst nicht und meinen wir, es sei nun hoffnungslos. Jesus schaut nach seiner Gemeinde weltweit. Er kann uns hier bewahren, er kann unsere Brüder und Schwestern auf den Philippinen bewahren. Wo immer sie sind, er kann sie alle bewahren und er tut es. Und deshalb ist es so schön, Geschichten von dem Wirken Gottes in anderen Ländern, in anderen Zeiten zu lesen. Das ermutigt. Dieser Vers gibt uns die Legitimation dazu. Erfahren wir, was der Herr in anderen Ländern tut. Das kann richtig aufrichten. Gehen wir weiter. Der Apostel hört auf, für jetzt zu befehlen oder aufzurufen oder aufzufordern. Jetzt betet er in den Versen 10 und 11. Und das ist wunderbar. Was würden wir tun, wenn wir nicht das Gebet hätten? In unserem Kampf, wenn der Feind brüllt, wenn der Bruder schwach wird und wir alleine stehen, in der stärksten Not, im größten Leid, dürfen wir unsere Augen aufheben und zum Herrn uns wenden. Und da haben wir jemanden, der uns bis ins Innerste versteht. Wissen Sie, jeder von uns ist letztlich ganz alleine. Es gibt keinen Menschen, nicht der Ehepartner, der uns treu wäre und lieben würde. Keiner, der uns wirklich versteht. Ich glaube, es war einer der Philosophen Huxley, der uns sagt, jedes Individuum ist wirklich ein Individuum und hat seine eigene Konstellation an Erfahrungen. Und das macht ihn einsam. Keiner versteht den anderen genauso, wie er ist. Niemand von uns kann hineinschauen. Aber einer weiß jede Ecke meines inneren und äußeren Lebens. Er ist vollkommen vertraut mit der Sachlage, mit meinen Reaktionen auf diese Sachlage. Er kennt mein ganzes Gemüt von innen und außen. Er weiß, wie es um mich steht. Und er steht zu mir. Der Apostel hat ja eben gesagt, es ist ihm an euch gelegen. Er interessiert sich für euch. An anderer Stelle sagt er, das Auge des Herrn ist geneigt, sieht auf und das Ohr neigt sich herab zu denen, die ihn anrufen. Und jetzt betet er selbst für uns. Da heißt es, aber der Gott aller Gnade. Das ist ein schönes Wort in zweifacher Hinsicht. Erstens, es gibt keine Gnade außerhalb von Gott. Die Welt ist ungnädig, unbarmherzig. Jede andere Religion ist unbarmherzig. Gnade ist etwas, das es nur beim lebendigen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, bei dem Gott unseres Herrn Jesus Christus gibt. Nur dort. Er ist der Gott aller Gnade. Zweitens. Dieser Gott ist der Gott aller Gnade, die ich brauche. Es gibt keine Hilfe, keine Vergebung, die er nicht geben könnte. Alle Gnade, das heißt alle Vergebung und alle Hilfe, die ich brauche, zum Leiden, zum Leben, zum Wirken, die gibt er. Er ist der Gott aller Gnade. Gnade ist ein Wort der Liebe, ist eine Form der Liebe. Es gibt zwei große Eigenschaften Gottes, die wie Pole, aber harmonisch in Gott vorkommen. Heiligkeit und Liebe. Und sie sind wie Pakete von Eigenschaften, jeweils. Liebe beinhaltet Wohlwollen, Barmherzigkeit, Gnade und so weiter. Gnade ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Gnade ist die Liebe Gottes, die uns Vergebung schenkt, wenn wir uns verschuldet haben. Und das tun wir täglich. Und Gnade ist die Liebe Gottes, die uns hilft, uns bewahrt, uns trägt. Der Gott aller Gnade, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus rief. Als sie zu Jesus kamen, als sie zu Jesus gerufen wurden einmal, bevor sie sich bekehrten, bevor sie diesen Ruf hörten, als Gott anfing zu rufen, hatte er etwas im Sinn, sagt Petrus. Er hatte seine herrliche Gegenwart, seine herrliche Wohnung im Sinn. Und er ließ uns rufen, um uns dahin zu bringen. Es heißt in 5. Mose, er führte sie heraus, um sie hineinzuführen. Er lässt uns nicht unterwegs liegen. Der uns mit uns begonnen hat, der wird uns auch ans Ziel bringen. Der Gott, der uns rief zu seiner Herrlichkeit, der wird uns hier nicht in der Unherrlichkeit liegen lassen, in der ungnädigen Welt. Das ist Verheißung. Ein Gebet, das Verheißung birgt. Der Gott aller Gnade, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus rief. Jetzt kommt die Bitte. Er selbst mache euch nach kurzem Leiden. Uns wähnt das Leiden unendlich lang. Meine Frau war eben in Kanada, weil der Vater im Sterben zu liegen schien. Gott war gnädig und ließ ihn wieder zu Bewusstsein kommen und er konnte wieder Gespräche führen, konnte sogar aus dem Bett steigen. Er kann nicht laufen, er ist im Pflegefall. Und wenn man ihm die Frage stellt, was machst du hier den ganzen Tag? Wie geht es dir? Ich warte. Ich denke, es ist mittags und ich schaue auf die Uhr und es ist erst 9 Uhr. Es kann sehr, sehr lange werden im Krankenhaus. Ich weiß das und einige von Ihnen wissen das. Aber wenn dann wirklich gelitten wird, dann ist jede Minute wie eine Stunde oder wie ein Tag. Und dann sehnt man sich nach der Morgenstunde, der ewigen Morgenstunde, wenn Jesus kommt. Aber Paulus, der mehr gelitten hat, denn viele andere Gläubige, der sagt, ich bin davon überzeugt, Gott hat ihn davon überzeugt, dass das schwere Gewicht dieser Leiden nicht zu vergleichen ist mit dem Gewicht der Herrlichkeit, das uns geoffenbart werden soll. Deshalb kann Petrus hier sagen, jede Leidenszeit ist kurz. Eine Frau wird in einen starken Kerker gelegt, ich glaube in Südfrankreich. Madame, nein, ist eine andere, aber ähnlich klingt, mit G fängt es auch an, glaube ich. 40 Jahre lang. Sie kratzt in den Stein, resiste, widerstehe. 40 Jahre, stellen Sie das vor. Gamont, glaube ich, heißt sie ja. Das scheint eine lange Zeit zu sein. Aber im Blick auf die Ewigkeit, stellen Sie sich vor, heute ist sie da und schon länger als 40 Jahre. Glauben Sie, sie ist zufrieden? Natürlich. Heute scheint das ein Tropfen auf heißem Stein zu sein, ihr Leiden. Eines Tages wird ein Ende kommen. Nach kurzem Leiden. Er selbst, kein anderer, er selbst wird es tun. Er selbst mache euch nach kurzem Leiden heil, gesund, ganz. Aber nicht nur das. Das Wort bedeutet auch funktionsfähig, tüchtig. Wir sollen nicht nur aushalten, wir sollen immer auch Dienende sein. Der mache euch heil und funktionsfähig zum Dienst. Der festige euch, stärke euch, gründe euch. Das kann er mittels des Leidens tun. Und es braucht auch oft das Leiden, um dieses Ziel zu erreichen. Und jetzt kommt die Anbetung. Es geziemt sich, dass Gott am Anfang und am Ende eines Gebetes steht, so wie im Vaterunser. In Vers 10 beginnt dieses Gebet, aber der Gott aller Gnade. Und dieses Gebet endet ähnlich wie das Vaterunser mit einem Lobpreis. Ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht. Macht ist Regierungsmacht, Exousia. Er ist im Regiment und er hat die Zügel noch nie aus der Hand gelassen. Noch nie. Wir dürfen ihm vertrauen. Ihm gebührt die Macht. Das heißt, er wird die Macht auch sichtbar einmal ergreifen und wir werden in jenem Reich dabei sein dürfen. Ihm gebührt auch am Ende die Macht in alle Ewigkeit hinein. Wahrlich, Amen heißt in der Tat, wahrlich, so sei es. Das ist dann unser Gebet. Wir schließen uns auf diese Weise an, sagt Paulus. Und jetzt kommt der Schluss des Briefes, aber ein reicher Schluss. Er besteht aus drei Versen, den Versen 12, 13 und 14. In Vers 12 tun wir mit dem Apostel einen kleinen Rückblick. In den Versen 13 und 14 geht es um Grüße. In Vers 12 lesen wir zuerst, wie der Brief geschrieben wurde. Durch Silvanus habe ich geschrieben. Das heißt, Petrus wird diktiert haben. Und Silas, hier Silvanus genannt, wird geschrieben haben. So haben die Apostel das oft getan. Ab und zu haben sie selbst geschrieben. Paulus hatte nicht gute Augen. Der hat oft seine Briefe diktiert. Den Galaterbrief hat er selbst geschrieben. Den Schluss hat er gern selbst geschrieben. Das war das Autoritätszeichen. Petrus ist auch schon älter geworden. In seinen Leiden ist seine Hand vielleicht nicht ganz sicher mehr. Und er lässt den Silvanus schreiben. Durch ihn habe ich geschrieben. Das heißt, er stand mir hier bei und hat mitgeholfen. Durch Silvanus, der euch ein treuer Bruder ist. Schön, wenn dienende Reich Gottes Arbeiter andere haben, die ihnen zur Seite stehen, auf die man sich verlassen kann. Silvanus ist ein treuer Bruder. Wollen wir auch Silvanus sein und treu erfunden werden? Wir sollen solche Männer zum Vorbild nehmen. Wie ich erachte, Petrus hat das so erfahren, habe ich in Kürze geschrieben. 5 Kapitel, ein sehr kurzer Brief für Petrus. Er hätte gern mehr geschrieben. Er hat viel geschrieben in kurzen Worten. Und wie lange braucht es uns nicht, mitzukriegen, was hier in diesen kurzen Worten eigentlich alles steht. Petrus war temperamentvoll. Er hat einen Telegrammstil und er kann nicht immer so leicht verstanden werden. Er spricht in prägnanter Sprache. Der Worte sind nicht viel, der Kapitel nur 5. Aber des Inhaltes ist sehr, sehr viel. Er hat in Kürze geschrieben, aber eine ganze Menge weitergeben dürfen. Hier ist Schwarzbrot, ja Pumpernickel, nicht wahr? In Kürze habe ich geschrieben. Vers 12b im zweiten Teil sagt er, was er geschrieben hat. Ich habe euch aufgerufen und feierlich bezeugt. Ich habe Befehlssätze gebraucht, den Imperativ, ich habe den Indikativ gebraucht. Ich bin ein Zeuge, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe euch die Wahrheit erzählt. Ich habe im Namen meines Herrn gesprochen. Ich habe feierlich bezeugt die Wahrheit. Dies ist die Wahrheit, von der ich spreche und in der wir stehen. Und ich habe euch aufgerufen, euch an dieser Wahrheit zu halten. Ich habe euch aufgerufen und feierlich bezeugt, dass dieses die wahre Gnade Gottes ist, in die ihr steht. Schlechtes Deutsch. Ich nehme auch noch schlechtes Griechisch. Aber das ist der Telegrammstil des Apostels. Ich hörte einmal eine Radiopredigt von einem Pfarrer über Epheser 3. Das hat mich interessiert, weil ich mich mit Epheser 3 viel befasst habe. Und dann sagt er, in Vers 19 steht ein Satz: In die Fülle Gottes möchten wir gefüllt werden. Das ist schlechtes Deutsch. Das hat er wohl nicht gesagt, aber das ist. Aber er sagt, das ist so, wie wenn wir eine Tasse in den Ozean werfen würden. Dann ist die Tasse in den Ozean gefüllt. Das heißt, die Tasse ist ins Wasser gefallen und gleich mit dem Wasser gefüllt worden. In das Wasser gefüllt. Kurz gesprochen, aber zweierlei ausgesagt. Und deshalb habe ich es auch in meiner Übersetzung oder Fassung so ausgedrückt. Dies ist die wahre Gnade Gottes, in die ihr getreten seid und in der ihr steht. Wir wurden einmal gerufen. Wir standen nicht immer in dieser Gnade. Wir sind in die Gnade hineingekommen. Wir waren einmal Kinder des Zornes Gottes. Aber aus Liebe und Gnade hat Gott uns gerufen. Und jetzt sind wir in die Gnade hineingekommen. Und jetzt stehen wir in dieser Gnade. Aus Glauben zum Glauben. Bei der Gnade fing es an, mit der Gnade setzten wir fort. Und das letzte Wort wird Gnade sein. Alles Gnade. In Vers 13 und 14 geht es um Grüße. Zuerst kommen Grüße aus Babylon. Ist Petrus in Babylon? Offensichtlich. Schreibt man dieses Babylon ohne oder mit Anführungsstrichen? Das ist das Rätsel der Ausleger. Ich persönlich neige dazu zu glauben, dass es in Anführungsstrichen geschrieben werden müsste. Und dass Petrus in der Tat in Rom war. Ich glaube, es gibt schon Gründe dafür, dass er in Rom gewesen ist. Die katholische Kirche hat zu viel daraus gemacht, das gebe ich zu. Aber ich bin der Meinung, dass man schon damals begonnen hat, von Rom als einem Babylon zu sprechen. Das heißt, Petrus geht durch die Stadt und sagt, hier sieht es aus wie in Babylon. Gott erbarme sich dieser Stadt. Und dann ist mit der Zeit die Gemeinde Babylon geworden. Aber jetzt noch nicht. Das wollen wir nicht annehmen. Aber später ist das so geworden. Das ist furchtbar. Wenn die Gemeinde zu einer Pseudogemeinde wird, zur Welt wird, aber jetzt ist das wohl noch nicht so. Jetzt wird die Stadt selbst wohl so genannt sein. Wenn Petrus allerdings im östlichen Babylon sich aufhält, nun, dann grüßt er von dort. Dann muss der Brief eine lange Strecke zurücklegen, bevor er nach Kleinasien kommt, denn dort befinden sich die Gemeinden, an die er diesen Brief richtet. Das könnte möglich sein. Das wäre möglich. Wir wissen es nicht letztlich. Es grüßen euch die Miterwählte in Babylon. Wer ist die Miterwählte? Das ist eine Schwester. Ist das eine Person oder ist das eine Gruppe von Personen? Ich persönlich bin der Meinung oder neige dazu anzunehmen, wir haben hier Verfolgungssprache. Pfarrer Wurmbrand erinnert uns daran. Wir haben Formulierungen im Neuen Testament, mit der verfolgte Christen sich sehr schnell identifizieren können. So verschleierte Formulierungen, auch bei Johannes in einem seiner Briefe. Da muss man vorsichtig sein, wie man sich ausdrückt. Und ich nehme an, Petrus spricht von einer Gemeinde. Und sie ist die Miterwählte, so wie Johannes das auch tut in einem seiner Briefe. Die Gemeinde, die Gläubigen in Rom lassen grüßen. Es sind schwere Zeiten. Paulus ist schon gestorben, womöglich. Und Petrus richtet einen Brief. Die Verfolgung hat begonnen. Deshalb spricht Petrus von der Feuerprobe in diesem Brief. Und wir haben hier wahrscheinlich verhüllte oder verschleierte Sprache, die aus von Verfolgung spricht. Es grüßen euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Das ist wahrscheinlich nicht sein leiblicher Sohn, sondern das dürfte Markus, ein früherer Mitarbeiter von Paulus und Barnabas sein, der jetzt nach dem Tode von Paulus Petrus hilft. Das könnte der Fall sein. Und jetzt kommt der letzte, jetzt kommt Vers 14, nein, noch zwei Grüße. Ein Aufruf zum Grüßen zuerst und dann der Schlussgruß. Grüßt einander mit dem Kuss edelster Liebe. Ich weiß nicht, ob wir verpflichtet sind, mit einem Kuss zu grüßen. Es gibt Gemeinden, die grüßen so, und es gibt Gemeinden, und ich merke, sie gehören zu dieser Gruppe, die nicht so grüßen. Ja. Die gebrauchen dann eher die Hand. Wenn man mit dem Kuss grüßt, dann sollte das natürlich in zuchtvoller Weise geschehen. Der Gottesmann John Bunyan beobachtet einmal, dort war offenbar in England auch üblich, dass man den Kuss gebrauchte. Aber da wurden nicht nur die Brüder geküsst. Ja. Das kann ein Vorwand sein, dann in fleischlicher Weise sich dem anderen Geschlecht zu nähern. Grüßt euch mit dem Kuss edelster Liebe. Edelster Liebe, das ist das Wort hier. Mit einem Kuss, das heißt mit der Annäherung, die im Zeichen der Liebe zu Jesus steht. Mit einer Liebe, die auch die entsprechende von der Schöpfungsordnung her verstandene Distanz weiß. Wir müssen einander mit einem gewissen Abstand begegnen. Keiner von uns darf dem anderen zu nahe kommen. Je nach menschlichen Beziehungen kommen wir einander näher oder nicht so nahe. Wir dürfen diese Entfernungen nie ganz überwinden im Zeichen unserer Liebe zu Jesus. Diese zwei Arten von Begegnung müssen auseinandergehalten werden. Wenn sie vermischt werden, ist der brüllende Löwe da, um uns zu verschlingen. Grüßt euch aber in Liebe, steht zueinander, nehmt Kenntnis voneinander. Zu grüßen heißt, den anderen von dem anderen Kenntnis zu nehmen und ihm das Beste zu wünschen. Es heißt, ihn zu achten und zu beachten, nicht aus dem Wege zu gehen. Wollen wir uns Gnade schenken, jeden zu grüßen? Das ist nicht immer möglich. Aber wir wollen nicht absichtlich an einem Vorbeigehen. Grüßt einander mit dem Kuss edelster Liebe. Und jetzt kommt sein Schlussgruß. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Das ist eine interessante Formulierung. Mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Sind nicht alle in Christus, die diesen Brief lesen? Ich hoffe, es ist so, dass sie nicht alle in Christus sind. Warum? Sie denken, das ist merkwürdig. Ich hoffe, dass es in der Gemeinde, wo dieser Brief gelesen wird, und es waren mehrere Gemeinden, ich hoffe, dass in jeder Gemeinde, wo dieser Brief gelesen wurde, ich hoffe, dass dort solche waren, die nicht in Christus waren. Ich hoffe, dass wir Gemeinden sind, in denen auch Unbekehrte sich wohl fühlen dürfen. Ich hoffe, dass es aber nicht lange braucht, bis sie in Christus Jesus sind. Aber dafür sollen dann wieder andere kommen, sodass immer Fremde da sind, die Gäste sind und immer wieder das Kindergeschrei Neugeborener da ist. Und dann aber auch die tragenden Älteren, die Geduld haben und die weiterführen und so weiter. Friede sei mit euch. Shalom. Aber Sie wissen, dass in neutestamentlichen Briefen dem Frieden ja ein anderer Gruß vorangeht, nicht wahr? Der Gruß der Gnade. Gnade sei mit euch und Friede. Bevor die Gnade nicht angekommen ist, kann es keinen Frieden geben. Petrus setzt diese Gnade voraus. Er hat eben vom Gott der Gnade gesprochen. Und er möchte, dass diese Gnade ganz groß vertreten ist in diesen Gemeinden. Jetzt zum Schluss wünscht er das Produkt, das Ergebnis der Gnade. Shalom. Das ist nicht nur Friede oder das Ausbleiben von Spannungen. Friede ist auch das Ergebnis des Ausbleibens von Spannungen. Wenn kriegerische Auseinandersetzungen aufhören, dann hört die Zerstörung auf. Aber dann kann wieder aufgebaut werden, dann bleibt es nicht dabei. Dann kann alles wieder gedeihen. Und deshalb übersetzt Luther dieses Wort auch mit Wohlergehen, besonders im Alten Testament. Friede heißt, der Raum, in dem etwas gedeihen kann, das wünscht Petrus. Ich wünsche euch das Ausbleiben von Spannungen untereinander, bei euch allen, keiner ausgenommen. Ich wünsche, dass bis zum letzten Christen, dem Jüngsten und dem Ältesten, ihr in Frieden miteinander wohnen könnt. Und dann wünsche ich euch, dass die Gnade Gottes unter euch gedeihen darf. Zum Gedeihen führen da und dass ihr wachst, wie er am Ende des zweiten Briefes schreibt, in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Ein ähnliches Ende haben wir hier. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Nur in Christus Jesus ist so etwas möglich. Sind Sie in Christus Jesus? Oder sind sie außerhalb von dieser Arche der Rettung? Außerhalb ist der Sturm, der Weltuntergang. Aber in dieser Arche ist Überleben, ist Friede, ist Leben, ist Zukunft, Hoffnung. In Christus Jesus ist der Weg zum ewigen Leben, zum ewigen Frieden, zum ewigen Friedensreich. Merken Sie sich auch die Reihenfolge. Christus, Jesus, der Messias, der von Gott Erwählte, den er gesandt hat als Heiland der Welt. Jesus wurde er über Maria von Nazareth. Einer von uns wurde er, damit er uns zu Gott führte, wie er gesagt hat, Petrus in Kapitel 3. Ein Gerechter litt für Ungerechte, damit er uns zu Gott führte. Christus, Jesus. Welch ein kostbarer Name. Wollen wir diesem Namen Ehre bereiten? Wollen wir diesen Namen anrufen? Wollen wir diesem Namen dienen? Wir neigen das Haupt zum Schlussgebet. Herr, wir danken dir für die Worte deines Apostels und möchten jetzt unser Amen anschließen. Wir danken dir, Herr, für diese Worte, die eine Fracht von Lebenssegen bergen, eine himmlische Fracht tragen. Und wir danken dir, Herr, dass wir reichlich nehmen durften aus dieser Fülle Gnade um Gnade. Wir bitten dich, Herr, hilf uns, mit nach Hause zu nehmen, in jeden Bereich unseres Lebens, unseres Leidens, unseres Dienstes, unserer Beziehungen. Danke, Herr, dass deine Gnade ausreicht. Wir bitten dich, Herr, dass du dich auf uns verlassen könntest. Lass uns, Herr, solche sein, die treu erfunden werden. Amen.